Ich lese den Predigttext aus Epheser 1, 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
Hallo, ich spreche ein Gebet. Danke Gott für den Text, den wir gerade gehört haben, diesen seltsamen, fremden, sehr dichten Text. Ich bitte dich um deinen Geist, dass du uns hilfst, diesen Text irgendwie auf uns anwenden zu können. Amen. Ja, wir sind ja gerade in keiner Predigtreihe. Die mit den Psalmen und Gebet war dann zu Ende und Pfingsten hatten wir was anderes vor. Genau, jetzt kommt irgendwie was Neues und wie immer, wenn ich so selber keine Idee habe, schaue ich mal nach, was denn eigentlich in den Perikopen fürs Kirchenjahr angegeben wäre. Und ich lasse mich davon gerne überraschen. Heute habe ich also festgestellt, ist der Sonntag Trinitatis. Das ist so ein Name, den man vielleicht kennt, weil nach diesem Sonntag dann die folgenden 23 Sonntage benannt sind. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter, dritter und so weiter. Heute ist also für eine ganze Weile zum letzten Mal was los im Kirchenjahr. Geht dann erst im November wieder weiter mit was Neuem. Ja, Trinitatis. Der Sonntag der Dreieinigkeit. Trinitas, lateinisch, heißt Dreieinigkeit und Trinitatis ist der Sonntag der Dreieinigkeit. Ist eine interessante Sache, denn Dreieinigkeit, wisst ihr vielleicht, kommt so als Begriff nirgends in der Bibel vor. Die Trinität, die Dreieinigkeit, diese Lehre ist als Begriff erst im 4. Jahrhundert entwickelt worden und dann wirklich gefasst worden in einem Konzil und dann anschließend wurde immer noch jahrhundertelang darum gestritten. So, um die Frage, wie sich Gott denn in dreierlei Gestalt zeigen kann und wie sich dann diese Gestalten jeweils zueinander verhalten, ist ja auch schwer vorstellbar. Also, so ein Konstrukt hat man, so viel ich weiß, in keiner anderen Religion und auch ich werde es heute nicht abschließend erklären können. Dreieinigkeit ist also eine der Sachen über Gott, finde ich, die man nicht komplett verstehen kann, die man aber trotzdem annehmen darf. Der Begriff als solcher kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt aber in der Bibel doch diverse Stellen, in denen so diese Trias aus Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist vorkommt und angesprochen wird. Und eine davon ist der Text für heute, den wir eben gehört haben. Das ist der Anfang des Epheserbriefs. Ist ja ein unglaublich dichter Text. Ja, da wird es einem schwindlig von den ganzen Themen, die da angesprochen werden, von diesen ganzen Begriffen. Und ich habe gleich gemerkt, also wenn ich jetzt hier anfange, hier mit Wortstudien zu den einzelnen griechischen Wörtern, dann sitze ich übernächste Woche noch dran und habe noch nicht angefangen, eine Predigt zu schreiben. Ja, also hier Erwählung und Untadelig und Erlösung und Vergebung und Geheimnis seines Willens und so weiter. Es kommt ja alles vor. Es ist wahnsinnig dicht und auch ziemlich sperrig. Würde reichen für eine ganze Predigtreihe. warum macht das Paulus an dieser Stelle? Warum fängt er diesen Brief so an? Also dieser Text soll eine Ermutigung sein für die Christen in Ephesus. Also führen wir uns mal kurz vor Augen, was dort die Situation war. Ephesus war eine antike Großstadt, die größte Stadt in Kleinasien, die drittgrößte Stadt im ganzen Römischen Reich, nur Rom und Athen waren noch größer. 200.000 Einwohner soll Ephesus ungefähr gehabt haben. Das finde ich eine unglaubliche Zahl für eine antike Stadt. Also wirklich eine Riesenstadt und das Zentrum des Kultes um Artemis, die Göttin der Jagd bei den Griechen. Der Artemis-Tempel in Ephesus war eines der 7 Weltwunder, war eine große Sehenswürdigkeit. Die Stadt selber sehr multikulturell, eine City eben, und auch mit einer starken jüdischen Community. Paulus hat auf seinen Reisen 3 Jahre dort verbracht, erfahren wir aus der Apostelgeschichte. Und interessanterweise hat er dort zuerst mit den Juden Ärger bekommen, als er dann so in der Synagoge gepredigt hat und ist dort rausgeflogen, hat dann in einer griechischen Philosophenschule weiter gepredigt, hatte damit auch einigen Erfolg. Es wurden so einige Menschen Christen, erfahren wir aus der Apostelgeschichte. Und Paulus hatte sogar so großen Erfolg, dass der Artemis-Kult immer schwächer wurde und dass dann die Silberschmiede ihre Devotionalien nicht mehr losgekriegt haben, weil die keiner mehr kaufen wollte. Und die sahen ihre Existenz in Gefahr, haben einen Aufruhr in Gang gesetzt, auf den hin Paulus dann die Stadt verlassen hat. Ja, wurde für ihn einfach ein zu schwieriges Pflaster. Also, ja, Paulus war dann weg. Aber die christliche Gemeinde, die er gegründet hatte, die war ja immer noch da. Und die mussten dann irgendwie klarkommen in dieser Umgebung. So mit den Juden über Kreuz und mit den Heiden auch. Und die waren unter Druck dort an diesem Ort. Es war eine wirklich gefährdete Existenz damals als Christen. Die Umgebung war nicht gerade eine freundliche. Und genau für diese Christen hat Paulus diesen Text geschrieben und hat ihn bewusst an den Anfang seines Briefs gestellt, so als Stärkung, als Versicherung. So der dreieinige Gott in allen seinen Gestalten ist da in ihnen und um sie herum. Und wir schauen uns die 3 Personen gleich noch näher an. Aber ich weiß nicht, in welcher Umgebung ihr euch so die Woche über aufhält, wie so eure Arbeitskolleginnen und eure Familie, eure Nachbarn, wie die so drauf sind, wie die sich so zu euch verhalten, wenn sie wissen, dass ihr Christen seid. Man ist als Christin ja doch gerne mal so ein Fremdkörper in dieser Stadt. Nicht alle haben Verständnis für so manche Ansichten und so manches Verhalten. Diese Worte von Paulus gelten auch uns, diese Stärkung und diese Anrufung aller Mächte, über die Gott verfügt. Und für diese Anrufung der Dreieinigkeit als Stärkung für den Tag gibt es auch eine uralte Tradition. Man datiert die aufs 5. Jahrhundert zurück, nämlich auf Patrick, das war der große Missionar von Irland. Irland wurde ja unglaublich früh schon vom Christentum erreicht und die Mönche dort, die haben so eine ganz eigene Form von der Spiritualität entwickelt, die wird gerade auch im großen Stil wiederentdeckt. Gerold Vorländer hat ein Buch drüber geschrieben, ich habe es hier dabei. Genau, dieser Patrick hat ein langes Gebet verfasst, das er und seine Mönche jeden Morgen gesprochen haben. Man kennt es unter der Bezeichnung Lorica, das heißt so viel wie Brustpanzer, ist jetzt eher nicht so ein Wort, was wir verwenden würden. Aber der Sinn dieses Gebets ist der eines Schutzgebetes gegen die umgebenden Heiden und diese ganze Umwelt, die einfach nicht zimperlich war, die schon sehr rau war. Ihr habt einen Auszug aus diesem Gebet, aus dieser Lorica auf dem Blatt, was ihr habt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Unser Drucker ist gerade ein bisschen am Ende. Da müssen wir erstmal eine neue Patrone besorgen. Aber ich glaube, man kann es lesen. In diesem Gebet wird so die Dreieinigkeit angerufen. Das ist eigentlich noch länger. Ich habe mal einen Auszug daraus euch abgedruckt. Ich lese das mal vor, das Gebet. Ich binde mich heute an den Starken der Dreieinigkeit. Ich rufe denselben an, der 3 in 1 und 1 in 3 ist. Ich binde mich heute an die Tugenden des strahlenden Himmels, die herrliche, lebenspendende Sonne, die Blässe des Mondes am Abend, das Aufblitzen unbeschränkten Lichtes, das stürmische Aufeinandertreffen wehender Winde, die feste Erde, das tiefe, salzige Meer rund um die ewigen Felsen. Ich binde mich heute an die Macht Gottes, die mich hält und führt, sein Auge, das über uns wacht, seine Kraft, die dich stehen lässt, sein Ohr, das auf meine Nöte hört, Die Weisheit meines Gottes, die mich lehrt, seine Hand, die mich führt, sein Schild, der schützt. Das Wort Gottes, das mir Sprache verleiht, sein himmlisches Heer, das mich bewacht. Christus sei mit mir, Christus sei in mir. Christus sei hinter mir, Christus vor mir. Christus sei neben mir, Christus lass es gelingen. Christus tröste und stärke mich. Christus unter mir, Christus über mir. Christus in der Ruhe, Christus in der Gefahr. Christus in den Herzen aller, die mich lieben. Christus im Mund des Freundes und des Fremden. Ich binde mich selbst an den Namen, den starken Namen der Dreieinigkeit. Ich rufe denselben an, der drei in eins und eins in drei ist, von dem alles geschaffen ist. Ewiger Vater, Geist, Wort, Dank sei dem Herrn für meine Errettung. Das Heil kommt von Christus, dem Herrn. Ja, es ist eigentlich noch länger. Es ist stellenweise auch ein bisschen seltsam für unsere Ohren, ist halt tatsächlich schon sehr alt. Aber ich finde, das sind so die Teile, die ich finde, die uns wirklich was sagen können, weil sie auch einfach schön sind. Und könnte vielleicht ein Gebet sein für euch, wenn ihr euch so morgens fertig macht für den Tag. Was sind jetzt aber so die Besonderheiten an diesen drei Personen Gottes? Wo liegt da der Schutz? Das schauen wir jetzt mal, uns mal ein bisschen näher an. Denn diese drei Personen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, von denen wir da sprechen, sind dreierlei Erscheinungsformen desselben Gottes. Die Persona, das war bei den Römern die Maske eines Schauspielers, mit der im Theater aufgetreten ist. Die Schauspieler im Theater, die trugen immer Masken, also eine Persona, das ist der Gedanke dahinter. Diese drei, das sind die Masken, hinter denen sich jeweils Gott versteckt. Und hier im Text aus Epheser 1, da wird einiges davon aufgezählt, was welche Persona jeweils in uns so bewirkt. Erstmal Gott, der Vater. Der wird hier dargestellt als derjenige, der uns erwählt und vorherbestimmt hat, vor Grundlegung der Welt. Ja, stellen wir uns das mal vor, bevor es irgendwas gab, wusste Gott schon, dass es uns hier geben wird. Und Gott wusste auch schon, wie er uns haben will, wie wir aussehen, welche Eigenschaften wir haben werden. Und Herr dazu gesagt, es ist sehr gut. Über die Schöpfung hat ja Gott gesagt, es ist gut, nach jedem Tag hat er abends gesagt, es ist gut, und als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und dieses sehr gut gilt uns allen. Ja, Gott hat irgendwie andere Maßstäbe für das, was gut ist, als das, was wir so öfters mal erleben. Oder für alles, was für uns an uns selber nicht so ganz optimal ist, die Figur oder die Nase oder der IQ oder was auch immer, bei Gott ist es sehr gut. Gott wollte das genau so und er freut sich drüber. Und dann heißt es hier, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Da ist mir aufgefallen, dass in anderen Bibelübersetzungen hier steht, dass wir heilig und untadelig leben sollen. So, das klingt so ein bisschen nach, ja, wir sollen uns halt anstrengen, uns heilig und untadelig zu benehmen, was auch immer das sein soll. Also ich habe lang in den griechischen Text geschaut an der Stelle, aber da lese ich nichts von Leben oder Verhalten. Ich habe genau deswegen diese sperrige Luther-Übersetzung genommen, denn hier ist es nämlich Sein. Also für mich liest sich das so, und das habe ich auch im Griechischen so gefunden, dass wir vor Gott heilig und untadelig sind, dass wir genau dazu bestimmt sind und dass wir es bereits sind. Ja, das ist schon was anderes. Und dann ist es mit dieser Erwählung und Vorherbestimmung ja auch so eine Sache. Da kann man ja schnell mal auf die Frage kommen, ja, wenn er uns erwählt hat, hat er dann andere nicht erwählt? Ja, oder und wenn er uns vorherbestimmt hat, hat er dann unser ganzes Leben schon festgelegt? Und ja, wo ist dann noch die Freiheit für uns? Ich finde das an der Stelle eine Falle, solche Fragen zu stellen, denn darum geht es hier gerade nicht. Also ich glaube, wenn wir das Paulus jetzt fragen würden, ja, welche hat denn Gott nur ins nicht erwählt und warum? Und dann würde Paulus vermutlich sagen, aber so meine ich es doch gar nicht. Ich meine das hier als eine Zusage für euch. Weil hier ist doch von einer Gewissheit die Rede, dass die Christen in Ephesus, die diesen Brief lesen, wissen sollen, dass Gott sie erwählt hat. Und dass nicht sie sich das irgendwie ausgesucht haben oder ausgedacht haben und womöglich wieder aus Gottes Hand rausfallen können, wenn ihr Glaube vielleicht nicht reicht, sondern dass Gott sie erwählt hat und festhält. Von allen anderen ist hier gar nicht die Rede. ist ein bisschen so, wie wenn mein Mann zu mir sagt, ach, du siehst heute toll aus. Da sage ich ja auch nicht, ja, sah ich gestern scheiße aus oder was. Also, sondern ich freue mich darüber, das zu hören. Ist so ähnlich mit der Vorherbestimmung. Ja, das soll nicht heißen, dass Gott mich irgendwie komplett fremdbestimmt hat und ich jetzt so keine Handlungsfreiheit mehr habe. Das ist eine ganz andere Frage. Ist durchaus eine interessante, so mit der Vorherbestimmung der eigenen menschlichen Freiheit. Kann man sich gerne auch mal drüber Gedanken machen, aber hier in diesem Text an die Epheser ist es hier nicht das Thema. Hier ist davon die Rede, dass Gott der Schöpfer einfach uns erwählt hat und dazu bestimmt hat, dass wir seine Kinder sind. Wörtlich heißt es, dass wir seine Söhne sind, also seine Erben. Wir sind mit allen Privilegien ausgestattet, die so ein Sohn des Obersten besitzt. Wir stehen unter dem Schutz des Höchsten. So wie wir sind, so sind wir richtig. Ich habe dazu eine kleine Gedankenspielerei für euch, um das noch einprägsamer zu machen. Also wenn sich dieser Gedanke für euch gut anfühlt, dann überlegt doch mal, wo im Körper ihr das spürt, so diese Gewissheit, dass ihr bei Gott richtig seid, dass ihr durch Gott gehalten seid. Das meine ich jetzt nicht irgendwie esoterisch, sondern das nennt man einfach einen Körperanker setzen. Das kann einem helfen, sich später daran zu erinnern, so an diese Gewissheit. Ja, überlegt gerne mal, wo im Körper sitzt das für euch? Bei mir sitzt das irgendwie so eher in den Füßen, mit denen ich so auf dem Boden stehe. Dabei noch ein bisschen Vorsicht möchte ich noch aussprechen. Also wenn für euch dieser Gedanke negativ besetzt ist, so diese Vorstellung von Gott als einem, der mich vorher bestimmt hat und so, dann macht das bitte nicht, weil dann tut dieses Gefühl irgendwohin, aber bitte nicht in den eigenen Körper. Dann wäre das vielleicht mal eine gute Idee, darüber zu reden, muss aber auch nicht sein. Aber dann ist es einfach okay, so wenn dieser Gedanke einfach woanders platziert wird. Das mal so als Klammer. Ja, also wenn sich für euch das gut anfühlt, nehmt den Gedanken gerne mit. Das war die erste Person. Jetzt die zweite, Gott der Sohn, der Christus. Der ist das Zentrum und der Höhepunkt der Geschichte und der ganzen Welt. Ja, das ist der, durch den wir überhaupt Gottes Kinder sein dürfen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Welt. Christus schenkt Erlösung, Vergebung, Gnade. Das sind die Dinge, die wir brauchen, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie gedacht, wenn wirklich Böses passiert ist im Leben, wenn die Sünde zugeschlagen hat. Also nicht nur die, die wir selber vielleicht begangen haben, weil wir Dinge verbockt haben, sondern auch die Sünde anderer Menschen an uns, strukturelle Sünde. All das ist durch Christus gebrochen und Christus ermöglicht Wiederherstellung. Diese Abwärtsspirale, die ist durchbrochen, da gibt es Hoffnung. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Ja, wir haben im Christentum kein Karma, kein Schicksal, an das wir gebunden sind. Es ist immer ein Neuanfang möglich und er ist immer da. Es gibt Erlösung, es gibt Vergebung. Wo im Körper spürt ihr das? Erlösung. Da gibt es keinen Gedanken, der zu abwegig ist. Ja, mein alter Seelsorgeprofessor, der war gleichzeitig Mediziner. Und der habe ich nie vergessen, der war überzeugt, dass das Turmerlebnis von Luther, also so dieser berühmte Moment, in dem Luther so diese bahnbrechende Erkenntnis hatte, dass er ohne eigene Leistung vor Gott gerechtfertigt ist und erlöst ist. Also dieses Turmerlebnis war mein Professor überzeugt, das muss auf dem Klo stattgefunden haben. Erlösung. Ja, könnt ihr ja vielleicht was mit anfangen. Das soll mal reichen zu Christus, von dem ist ja sonst genug oft genug sonst die Rede hier. Aber spannend ist dann noch die dritte Person, ja, der Heilige Geist. Die Heilige Geistkraft, der Atem Gottes, gibt viele Bilder für das, wofür es sonst irgendwie kein Bild geben kann. Ja, oder ein Feuer, wird er manchmal genannt, eine Taube. Bei den Kelten wie Patrick war der Heilige Geist übrigens eine Wildgans, finde ich auch schön. Und hier in diesem Text ist der Heilige Geist das Siegel, mit dem wir versiegelt sind. Versiegelt jetzt nicht im Sinne von abgedichtet, sondern wir tragen das Siegel Gottes, das sichere Zeichen, dass wir dazugehören. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, heißt es bei Luther. Da lese ich dann doch mal auch den Vers 14 aus der neuen Genfer Übersetzung, eine etwas modernere Übersetzung, die an der Stelle umschreibt, nämlich folgendermaßen: Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das ist jetzt so Kaufmannssprache. Ist uns vielleicht ein bisschen ungewohnt, außer man ist selber Kaufmann oder man ist mit einem verheiratet. Der Heilige Geist ist also unsere Garantie dafür, dass Gott sein Wort hält. Dass wir zu ihm gehören, dass wir ihm gehören und dass uns keine Macht der Welt davon trennen kann. Ja, wo im Körper spürt ihr den Heiligen Geist? Es ist gerade ein bisschen schade, dass wir nicht auf dem Dach sind. Ja, da würde man den Wind spüren. Aber das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Ja, also für mich ist der Geist auch eher was so außen an der Haut und in den Haaren ist, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, wenn man übers Tempelhofer Feld läuft. Dann spürt man sowas wie Geist. So dürfen wir uns den vorstellen. Der hat Kraft, der ist real. Der ist um uns rum. Ja, das sind Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei zusammen, die auch nur einer sind. Die bieten uns so einen umfassenden Rundumschutz. Was soll uns mit denen noch passieren? Amen. Wir sind jetzt einen Moment still und nutzt den Moment doch gerne dazu, nochmal im Körper zu spüren, wo die drei sitzen, die nur einer sind.